Ja, herzlich willkommen zum Meditationsevent. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich möchte da gar nicht lang den Raum und den Platz einnehmen, sondern ich darf ganz herzlich den Dirk Beckmann begrüßen hier. Hallo Dirk, schön, dass du hier dabei bist. Und ja, Dirk ist Faszienspezialist, Movement Coach und Gründer von ES Equilibrium State. Jetzt hoffe ich, ich habe das richtig
Ja,
ausgesprochen. Ja, schön, dass du da bist, Dirk. Und
danke.
dann würde ich sagen, ich übergebe gleich dir die Bühne. In diesem Sinne, viel Spaß und bis später.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, hier bei dem Kongress dabei sein zu dürfen. Ich habe mir im Vorfeld mal so ein bisschen angeguckt, was so die Kollegen, Referenten, Speaker hier so für Themen haben und habe mir gedacht, Be Your Own Guru, da sind ganz viele Themen, Meditation und Themen, die ich auch abdecken könnte. Und habe mir dann überlegt, ich möchte aber eigentlich für dich da draußen sowas Besonderes machen. Also vielleicht mal Sachen, wie du Meditation und die Ergebnisse von Meditation tatsächlich in deinen Alltag reinbringen kannst. Ich möchte mit dir in diesem kurzen Vortrag drei Themen ablaufen. Wenn ich hier mal so ein bisschen kurz runtergucke, da sind so ein bisschen meine Notizen, dass wir nicht einen 5-Stunden-Vortrag machen, sondern ein bisschen im Programm bleiben. Und zwar ganz kurz das Thema Atmung, das Thema Bewegung und Entspannung abdecken, was ihr oder du im Kontext des Workshops natürlich schon mehrfach gehört hast, aber jetzt mal mit so einer bisschen anderen Brille. Ganz kurz noch zu meinem Background. Wie gesagt, ich bin Spezialist für Faszientherapie. Das heißt, Menschen kommen zu mir mit einer schlechten Haltung. Ich arbeite an diesen berühmt-berüchtigten Faszien, richte die Körperstruktur auf, arbeite dann auch ein bisschen mit dem mentalen Anteil, bin in NLP-Practitioner, Hypnose-Coach, all solche Geschichten, beschäftige mich schon seit Jahrzehnten gefühlt mit Meditation und solchen Sachen. Und es gibt halt immer so diese Body-Mind-Thematik, mit der man natürlich arbeiten muss. Vor diesem Hintergrund fangen wir mal an, steigen wir mal ein in das Thema Atmung. Wenn du, der du jetzt auf diesem Kongress bist, dich mit dem Thema Atmung gerade gedanklich beschäftigst, dann fallen dir mit Sicherheit hunderttausende verschiedene Sachen ein. Ja, das Erste, was meist in den Kopf reinkommt, sind so Themen wie Pranayama. Ja, im Pranayama gibt es unterschiedlichste Atemformate, die auch unterschiedlichste Sachen machen, von einfacher Entspannung bis hin zu ekstatischen Zuständen, Samadhi-States, Orgasmen, was auch immer. Ja, anderes Feld wären beispielsweise Sachen wie das holotrope Atmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Methode nach Stanislav Grof ist eine Methode, mit der du im Prinzip in tiefe Zustände reingehen kannst, die LSD-ähnlichen Zuständen ähneln und mit denen du tiefe Traumata bearbeiten kannst. Ja, auch eine einfache Atemmethode. Dann gibt es so Sachen wie ja, das Tummo oder heute ein bisschen moderner Wim Hof, ja, Methoden, mit denen du auch in so Special States reinkommst, nachher Kälteexpositionen gut durchstehen kannst und so weiter und so fort. Und das sind alles wunderbare, hervorragende Atemtechniken, Methoden, die dich irgendwo hinbringen. Sie haben aber mit deinem natürlichen Atmen im Grunde nichts zu tun. Also du wirst nicht in einem Fire Breath den ganzen Tag durch die Gegend laufen und bei Rewe dir irgendwie dein Gemüse einkaufen. Das wäre so ein bisschen over the top. Es ist halt ein spezielles Tool für einen speziellen Moment. Wir laufen aber den ganzen Tag durch die Gegend und atmen daher. Und da ist es auch die Frage, atmen wir da richtig? Ist das gut und effizient, wie wir das machen? Und da möchte ich dir hier in diesem Kontext mit einer ganz kleinen Übung mal so neue Denkweise dafür geben. Alles, was wir heute besprechen, sind im Prinzip Teilelemente von großen Online-Kursen, Workshops, die es eigentlich normalerweise gibt. Also jeder einzelne Teil, den wir haben, ist locker ein 4, 5, 6-Stunden-Format mit noch viel mehr Erzählen, viel mehr Übung. Wir kompensieren das hier so ein bisschen runter. Also da kann es natürlich sein, dass wir so das eine oder andere Erklärungsmodell so ein bisschen hinten anstellen müssen. Aber ich glaube so, dass the meaning will come across, wie der Engländer sagen würde, die Bedeutung sollte da sein. Thema Atmung, was können wir für den Alltag machen? Atmung, was wir ganz normalerweise immer verstehen und wissen, ist, wofür ist Atmung? Wir möchten Sauerstoff in unseren Körper reinbringen. Ja, das ist vollkommen klar. Das Zweite, was vielen Leuten schon nicht mehr so ganz auf dem Schirm ist, ist das Thema, dass die Atmung sehr viel mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun hat, also Sympathikus, Parasympathikus. Es ist so, dass wenn wir in diesen beiden Zweigen sind, also Sympathikus, unser Fluchtkampf- oder Todstellmodus, oder Parasympathikus, unser Chill-Modus, Entspannung, Verdauung, Regenerationsmodus, dann ist es so, dass äußere Einflüsse, die diesen Zustand hervorrufen, auch unsere Atmung beeinflussen. Das heißt, im Sympathikus, im Stressmodus wird meine Atmung, unter anderem Muskeltonus wird höher, Verdauung wird unterreguliert, Immunsystem geht runter, pipapo. Aber die Atmung wird flacher und schneller. Ganz klar, wenn du vor einem Gebüsch stehst und da kommt ein Bär raus, dann stehst du da nicht und sagst, ah, ein Bär, ja, sondern du wirst schnell atmen Wer, und das ist in der Situation auch vollkommen okay, das hat die Natur so vorgesehen. Andersrum, wenn du entspannt auf deinem Sofa zu Hause sitzt, dann hoffe ich, dass du da nicht so sitzt und sagst, ja, ich bin total entspannt, weil das wäre dann sehr problematisch. Also äußere Umstände beeinflussen unsere Atmung. Andersrum ist es auch so, dass unsere Atmung sozusagen das vegetative Nervensystem dann auch wieder beeinflusst. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, naja, wie hier jetzt in live so einen Vortrag halten würde vor 250, 500 Menschen, dann kann das sein, dass der eine oder andere Referent da relativ nervös wird und die Atmung relativ schnell wird. Ja? Und wenn ich da rauskommen möchte, dann mache ich was? Ich sage mir, okay, erstmal ruhig durch, tief durchatmen, ja, und mache erstmal, ja, das heißt, meine Atmung beeinflusst auch mein vegetatives Nervensystem. Es gibt in diesem Bereich natürlich ganz viele Formen von Atmung. Wie kann das aussehen? Ja, es gibt eben die Nasen, die Mundatmer, es gibt Leute, die atmen tief, die anderen atmen flach. Und die Frage ist, was ist da richtig, was sind die Vor- oder Nachteile? Und ein großes Problem, was wir gerade in unserer westlichen Welt haben, ist das Thema des sogenannten Überatmens. Überatmen oder unsere Atmung wird von vielen Faktoren beeinflusst. Stress haben wir gerade schon gehabt. Ja, Stress führt dazu, dass meine Atmung eben schneller wird, flacher wird. Ebenso hat meine Körperstruktur einen Einfluss darauf. Das heißt, wenn ich körperstrukturell nicht so aussehe wie ein normaler Mensch, sondern durch viel Büroarbeit tatsächlich eher so das hier mache, dann führt das dazu, dass mein Brustkorb hier nach unten wandert und die Bewegung meines Zwerchfells behindert. Das heißt, mein Zwerchfell, mein Hauptatemmuskel, der im Prinzip bei jedem Einatmen hier so nach unten gehen sollte, der kann sich auf einmal nicht mehr so bewegen, weil da einfach Organe zwischen sind. Das heißt, auch eine schlechte Körperhaltung, schlechte Körperstruktur sorgt dafür, dass tatsächlich nur eine flache Atmung möglich ist, die wiederum unter Umständen dann auch so ein bisschen Stress hervorrufen kann. Sprechen ist ein weiteres Thema. Ja, das, was ich hier gerade mache. Du merkst vielleicht, wenn ich hier spreche, muss ich zwischendurch immer mal Luft holen, um wieder irgendwas zu sagen. Auch das ist ein vollkommen unnatürliches Atemmuster. Denn wenn du mal längere Zeit in der Natur unterwegs gewesen bist, ich mache zum Beispiel häufiger mal so Survival-Trips und sowas, dann merkt man, man läuft rum und hat nicht viel zu sagen. Ja, weil ob das Feuerholz nass ist oder trocken, das muss ich dem Feuerholz nicht erzählen. Ich laufe einfach rum, atme ganz normal. Aber dieses ständige Sprechen sorgt ebenfalls dafür, dass wir so eine ganz komische, flache Atmung haben. Weiterer Punkt ist unsere Ernährung. Auch die hat einen Einfluss auf unsere Atmung. Ja, wir ernähren uns hier in der modernen Welt, die meisten Menschen, wahrscheinlich hier im Kontext des Kongresses nicht so doll, aber sozusagen da draußen, sehr sauer, würde man sagen. Ja, und das führt dazu, dass der pH-Wert in unserem Körper sich verändert. Und jetzt ist es so, man sagt ja häufig landläufig, dass dann der Körper sauer wird. Ohne diese Meinung anfechten zu wollen, eine andere wissenschaftliche Meinung ist, dass tatsächlich das Level im Körper sich nicht verändert, ja, dass der sozusagen Körper immer in der Homöostasis bleibt, aber es natürlich deutlich aufwendiger für den Körper ist, wenn ich mich sauer ernähre, um das beizubehalten. Also die Auswirkungen sind genau das Gleiche, nur streng genommen, nur weil mein Urin saurer wird, heißt das nicht, dass mein Körper auch saurer wird. Aber der Körper muss halt mehr tun und diese Ressourcen fehlen natürlich an allen anderen Ecken, denn können dann wieder Krankheitsursachen hervorrufen und so weiter. Jetzt ist ein großer Mechanismus, um den pH-Wert im Körper auszugleichen, tatsächlich die Atmung. Denn der Körper versucht auszugleichen über Abatmung von CO2 aus dem Körper. Ja, warum das nicht so gut ist, abseits jetzt von so Klimageschichten, erkläre ich gleich noch. Ja, CO2 brauchen wir nämlich tatsächlich in unserem Körper. Ebenfalls wichtig bei der Ernährung, ein rein physisches Ding, und zwar ist es, dass wir tendenziell zu viel essen. Ja, unser Magen befindet sich hier oben relativ direkt unter dem Zwerchfell. Und wenn ich hier in der westlichen Welt einfach sehr viel esse und sehr vollen Bauch habe, hindert das auch die freie Beweglichkeit meines Zwerchfells. Ja, wenn ich draußen in der Natur bin und persönlich dann da so ein paar Nüsse kriege und irgendwelche Kräuter oder irgendwas. Ich habe da persönlich noch nie einen vollen Magen gehabt, das habe ich noch nie hingekriegt. Aber hier, wenn ich mal in ein Restaurant gehe oder zu Hause esse, dann passiert das schon häufiger. Und der eine oder andere kennt das vielleicht, wenn du mal so nach einem richtig großen Weihnachtsessen richtig voll pappsatt bist, dann machst du in der Regel nicht sowas. Ja, das ist dann ein bisschen zu voll. Das heißt auch, dieses Überfülltsein im Bereich der Ernährung sorgt für eine flachere Atmung. Darüber hinaus ist es vielleicht auch so ein bisschen in unseren Kreisen der Mythos des tiefen Atmens. Ja, dass wir halt sagen, okay, es ist gut, tiefer einzuatmen. Und dazu muss man halt einfach sagen, unser Sauerstoffgehalt im Blut ist tatsächlich eh immer so, wenn wir jetzt nicht eine extreme Krankheit haben, ja, so bei 94-98%. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ich tiefer einatme, dass ich auf einmal meinen Sauerstoffblutgehalt um 50% erhöhen könnte. Vielleicht erhöhen, aber sozusagen, der steigt nicht sozusagen 50% an, sondern der kann vielleicht 1% ansteigen, 2% oder sowas. Also da tut sich nicht so richtig viel. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist deutlich wichtiger, wie dieses sauerstoffreiche Blut, also Sauerstoff im Blut, zu meinen Zellen, zu meinen Organen kommt. Weil wenn das nur an die weißen, an die roten Blutkörperchen da angedockt ist, dann nützt mir das gar nichts. Ich brauche sozusagen den Sauerstoff dort, wo die Zieldestination ist. Und dafür brauche ich spannenderweise CO2. Es gibt den sogenannten Bohreffekt, der sorgt dafür, dass CO2, was auch im Blut gelöst ist, eben dem Blutkörperchen hilft oder dem Sauerstoff hilft, sich voneinander zu trennen und dann den Sauerstoff eben verfügbar zu machen. Das heißt, zu wenig CO2 ist gar nicht so gut im System. Darüber hinaus ist es so, dass wir unter normalen Umständen, also wie du jetzt hier gerade sitzt und zuhörst, sowieso ungefähr 75% von dem Sauerstoff, den du einatmest, wieder abatmest. Ja, also wir haben eh eigentlich zu viel Sauerstoff, den wir einatmen, den wir gar nicht brauchen. Tiefer einatmen macht da jetzt keinen großen Unterschied. Und selbst unter sportlichen Höchstleistungen atmen wir immer noch 25% ab. Ja, also ein reines tiefes Einatmen alleine macht jetzt nicht so wirklich viel. Darüber hinaus auch noch ein Faktor für unsere Atmung ist der inaktive Lebensstil. Ja, wenn wir uns kaum bewegen, früher war es so, dass vor 50 Jahren der Mensch sich noch 4 Stunden am Tag ungefähr bewegt hat. Heute im Schnitt sind es nur noch 30 Minuten. Heißt, unsere Muskulatur erzeugt CO2 und auch das ist sozusagen CO2 gelöstes, im Blut gelöstes CO2, was eigentlich wichtig ist, was bei den meisten Menschen da tatsächlich nicht mehr passiert. Wenn wir jetzt mal gucken, wir kennen das, den Effekt übrigens mit dem Bohreffekt bei Menschen, die Asthma haben. Ja, und das ist sozusagen einfach so, dass sozusagen ein Mangel an CO2 im System dafür sorgt, dass die Atemwege im Prinzip sich verengen. Und wie hilft man solchen Menschen, die vielleicht auch hyperventilieren oder sowas? Man gibt denen so eine Tüte, dass die in die Tüte reinatmen und sozusagen den eigentlich abgeatmeten CO2-Gehalt wieder einatmen und dann reguliert das System sich. Ja, also CO2 abatmen ist nicht so wirklich gut im System. Das Problem ist auch darüber hinaus, dass der Körper sich irgendwann daran gewöhnt. Es entsteht irgendwann so eine Überempfindlichkeit im System über die Chemorezeptoren für CO2. Und dann denkt der Körper immer so, oh, ganz wenig CO2 ist schon schlimm und atmet dann noch mehr ab. Und dann habe ich wieder noch weniger CO2 und das sauerstoffreiche Blut, was ich zwar habe, kommt aber schlechter ins System. Also das ist ein großes Problem. Du kannst ja vielleicht mal jetzt in dem Moment für dich mal testen. Wie atme ich eigentlich? Atme ich gerade durch die Nase oder eher durch den Mund? Ist meine Atmung oder meine Atemwelle eher groß? Oder ist die eher klein? Und habe ich vielleicht nach dem Ausatmen eher so den Drang, direkt sofort einzuatmen? Oder gibt es da eine kleine Pause? Ja, du kannst dir wahrscheinlich schon denken, anhand dessen, was wir gerade gesagt haben, was so der richtige Weg ist. Nasenatmung wäre eine ganz tolle Sache. Ja, das ist aus verschiedenen Gründen gut. Wäre ein größerer Block, den wir noch machen könnten. Eine sanfte Atemwelle ist natürlich von Vorteil. Ja, du möchtest natürlich nicht im Alltag immer rumlaufen und sagen, ja, das macht wenig Sinn. Führt zum monotropen Atmen, ist auch eine lustige Geschichte danach, ja, aber für den Alltag vielleicht nicht ganz so praktisch. Und es sollte natürlich so sein, dass man eigentlich nach dem Ausatmen so eine kleine Pause hat. Ja, dass dieses ständige Ein- und Ausatmen führt halt zum vermehrten Überatmen. Praktisch kannst du dir Folgendes einfach mal an die Hand nehmen. Das erste Wichtige ist, dass du dein Atmen auf Nasenatmen umstellst. Im normalen Alltag kannst du einfach bewusst darauf achten, dass wenn du jetzt nicht gerade sprichst, dass du einfach bewusst durch die Nase atmest. Aber wann lernen wir am besten? Während des Schlafes. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, Moment, da bin ich ja gar nicht dabei. Wie soll ich das machen? Das ist ganz einfach. Und zwar, indem du dir nachts den Mund zuklebst. Es gibt so ein spezielles Klebeband. Das habe ich leider vorgestern bei einem größeren Firmencoaching da vergessen. Wenn das einer wissen will, möchte direkt, kann er mir gerne sozusagen eine E-Mail nochmal schicken oder sowas. Von 3M, so ein Klebeband, das sieht ungefähr so aus wie dieser Papierstreifen, den ich habe, ist ein etwas schwächeres Klebeband. Logisch, wenn das mit der Nasenatmung irgendwann nicht mehr klappt, möchten wir ganz gerne dann doch durch den Mund weiter atmen, weil ohne Sauerstoff ist auch schlecht. Und was ich da mache, ich mache mir einfach so ein Stückchen, klebe hier sozusagen die Ränder nochmal über, okay, sodass ich hier wie so 2 kleine Griffe habe, klebe das Ganze einmal auf meine Haut, mache es wieder ab, damit so die Adhäsion ein bisschen weggegangen ist und dann klebe ich mir das in der Nacht hier auf den Mund und dann atme ich durch die Nase. Jetzt ist es so, wenn ich natürlich Panik kriege, dass ich das jederzeit abreißen kann oder wenn ich meinen Mund aufreißen würde, würde das auch abgehen. Also Erstickungsgefahr besteht da keine. Aber ich kann so auf diese Art und Weise wunderschön jede Nacht die Nasenatmung trainieren. Auch ein kleiner Tipp für Schnarcher. Auch da hat das unter anderem sehr schöne Auswirkungen. Da gibt es auch nochmal spezielle Übungen. Wenn da einer Probleme hat, gerne bei mir bei YouTube mal vorbeischauen. Da gibt es auch ein Video für Übungen im hinteren Halsbereich, um das Ganze zu straffen. Also das ist das Erste, was du üben kannst. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Und zwar ist das eine Übung, die im Prinzip dich in dieses leichtere Atmen einbringt. Das kannst du gerne mal mitmachen, das ist ganz simpel. Anders als ich, der jetzt gerade die ganze Zeit geredet hat, bist du ja schon jetzt in einer Ruhesituation. Wärst du das nicht, wäre es für diese Übung erforderlich, dass du einmal so ein bisschen in dich gehst, ruhig durchatmest, ohne Konzept, dich entspannst. Ja, gibt es verschiedene Entspannungstechniken, wie man das machen kann, kennst du bestimmt viele. Wir gehen jetzt davon aus, dass du bereits in diesem Zustand bist. Und was du jetzt machst, ist einfach folgendes. Du legst eine Hand auf deinen Brustkorb und eine auf den Bauch. Also die beiden Bereiche, die sich bei der Atmung bewegen würden. Was du jetzt machst, ist, du atmest jetzt durch die Nase ein und aus. Und zwar ungefähr 20-30% weniger, als du normalerweise atmen würdest. Okay? Das machst du einfach einige Atemzüge und es wird sich dabei so eine kleine Atemnot einstellen. Und da arbeitest du einfach weiter, solange bis es nicht mehr geht. Also bei mir wäre es so, ein normaler tiefer Atemzug würde bei mir, ich gucke mal, was man sieht, so aussehen. Ja, Brustkorb und Bauch bewegen sich, beides zusammen. Nicht nur Bauchatmung, nicht nur Brustkorbatmung, es ist immer beides, ja, funktional. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass das relativ flach ist. Ist natürlich keine spektakuläre Übung zum Sehen, aber es sähe bei mir so aus. Ja, das würde bei mir noch eine ganze Zeit weitergehen. Also ein ganz flaches Atmen, das man kaum sieht. Du solltest so wenig einatmen, dass sich so nach 2-3 Atemzügen spätestens so ein leichtes Atemnotgefühl bei dir einstellt, dass du das Gefühl hast, ich würde jetzt gerne tief durchatmen. Ja? Und da an dieser Grenze atmest du entlang, ungefähr, naja, solange du kannst, 2-3 Minuten vielleicht, bis du das Gefühl hast, jetzt müsste ich doch mal tief einatmen. Und in diesem Moment brichst du die Übung ab, atmest normal tief ein, also nach der Übung nicht, ja, sondern versuchst ganz normal weiterzuatmen. Machst eine Pause für 2 Minuten, ja, atmest ganz normal und gehst dann wieder in das Atmen rein und versuchst dein Einatmen so weit zu reduzieren, wie es geht. Das heißt, du atmest ein, ja, wenn das sozusagen ein normales Einatmen wäre, ja, dann atme ich nur ein bis hier. Ja, also dass ich einfach weniger atme. Auf diese Art und Weise gewöhne ich mein Nervensystem wieder daran, anders auf CO2 zu reagieren. Du wirst merken, wir machen in dem großen Programm, was es da gibt, eine sogenannte Atempause, wo wir einfach mal testen, wie lange können wir einfach entspannt nicht atmen, ohne die Luft anzuhalten. Und wenn du diese Übung 2-3 Mal machst oder so, wirst du merken, dass diese Atempause sich automatisch ein ganzes Stück verlängert. Ja, also es ist ein sehr schönes System. Heißt für dich einfach spielerisch hier ein bisschen Restriktion machen, ja, dass sich nicht weit bewegt und dann einfach 20-30% weniger einatmen, als du würdest. Ganz normal ausatmen. Wieder einatmen, 20-30% weniger, so lange wie du kannst. Kurze Pause, dann nach 2 Minuten Pause, 1 Minute Pause, je nachdem, wann du komfortabel bist, das Ganze wiederholen, ungefähr ja, 3-5 Mal. Ja? Das machst du einfach und wirst entdecken, dass sich deine Atmung tatsächlich deutlich verlangsamt, du bist entspannter und hast sehr viele gesundheitliche Vorteile davon. Es gibt Variationen der Übung. Man kann diese Art und Weise zu atmen machen beim Gehen, dass man versucht sozusagen, man atmet entspannt ein, hält den Atem ganz entspannt und guckt, wie viele Schritte man dann gehen kann. Oder man kann dabei Liegestützen machen oder was auch immer. Und das ganze System nordet sich dann sozusagen wieder neu an. Das ist eine ganz kleine, aber sehr, sehr effektive Übung. Wenn du aus dem Meditations- und Yoga-Kontext kommst, wirst du dieses Konzept schon kennen, denn nichts anderes mache ich beim Alternate Nostril Breathing. Ja, ich reduziere die Menge an Sauerstoff, die ich aufnehme, ja, mit anderen Konzepten, die noch dabei sind. Aber auch hier funktioniert es so, dass ich im Prinzip auch einfach nur durch eine Nase noch eine Zeit lang atmen kann. Und da meinen CO2-Gehalt steigere, Sauerstoffüberdosis verringern. Atmen. Übst du das, wirst du merken, deine Atmung wird deutlich entspannter in deutlich lange Zeit und du verhinderst dieses Überatmen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Punkt des Bewegens. Viele Menschen, die da draußen sind, die irgendwann so das 30. Lebensalter überschreiten, kriegen so ein Gefühl in ihrem Körper, dass sie sagen, oh, ich glaube, ich werde älter. Ja, irgendwie kann man sich nicht mehr so frei bewegen und das spannt alles und irgendwie zieht es und zuckt es und man zieht sich irgendwelche Verletzungen zu. Dieses schlechte Bewegen hat nichts mit Älterwerden zu tun, sondern eigentlich mit schlechter Wartung. Es gibt einen Prozess im System, der funktioniert wie folgt. Vorweg gesagt, wenn du dir zum Beispiel Hunde, Katzen oder Kinder zu Hause anguckst, wenn du sie denn hast, und die schlafen beispielsweise, die wachen auch noch zum Schlafen, was machen die dann? Die regeln sich ausgiebig, ja, die strecken sich in alle Richtungen. Frage ist, was machst du, wenn du wach wirst? Na, vermutlich wird das Regeln, wenn es überhaupt vorhanden ist, deutlich weniger ausfallen. Dieses Strecken und Langmachen ist aber sehr wichtig, denn wenn dein Körper ruht und sich nicht bewegt, dann hast du überall an allen Stellen Muskeln mit Faszialen, die sich berühren. Also stell dir vor, das hier ist ein Muskel, meine Haut, wer die Faszie, die den Muskel umhüllt, irgendwo ist ein anderer Muskel, die berühren sich. Jetzt hast du zwischen diesen Faszien, so als Schmiermittel im Prinzip, deine Lymphe. Und so bilden die Faszien jetzt Gleitflächen für Bewegung. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt nicht bewege, dann sorgen Enzyme in der Lymphe dafür, dass die Faszien so ein bisschen miteinander anfasern. Sieht aus wie Klettverschluss tatsächlich unter dem Mikroskop. Und der Prozess nennt sich Fibringerinnung. Ja, das ist nichts Krankhaftes, das ist der Prozess, den man normalerweise, wenn man sich schneidet, braucht, um die Wunde zu machen. Diese Fibringerinnung ist auch vollkommen normal, passiert immer. Und wenn ich nachts so ein bisschen anpappe, ist es halt natürlicherweise so, dass ich mich dann da nachher wieder losregle. Das machen die aber nicht. Du kennst es bestimmt, wenn du mal längere Strecken im Auto gefahren bist und steigst dann aus. Das ist das Erste, was du machst, was? Vermutlich das hier. Genau. Oh, du streckst dich. Wenn ich das auch Workshops mache, wo Live-Publikum ist, wo ich mir viele Leute angucken kann, sehe ich da immer unterschiedliche Varianten. Ja, die einen machen sozusagen, wie jetzt hier gerade, so eine seitliche Bewegung, der andere macht so, der andere macht so, der andere so. Und dann frage ich immer ganz gerne, Moment. Sie machen das ja alle unterschiedlich. Haben Sie da unterschiedliche Kurse besucht? Woher wissen Sie denn, in welchem Winkel Sie die Arme machen müssen? Dann sagen die meisten Teilnehmer, ja, das habe ich intuitiv gemacht. Genau das ist es. Denn dein fasziales System, also die Faszien in deinem Körper, die nicht nur Organe verbinden und Muskeln drumherum sind, sondern in letzter Instanz auch wie so ein Gesamttaucheranzug, so als letzte Instanz unter deiner Haut überall sind, sind dein Hauptkörperwahrnehmungsorgan. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt hier meine Augen zumache und meine Hände im Raum positioniere, dann weiß ich, wo meine Hände sind, aufgrund meiner Faszien, weil die mir räumlich ein Feedback. Genauso gibt dein Körper dir aber auch ein Feedback, dass wenn du eine Struktur längere Zeit verkürzt hast, dass die eben kurz ist und dass du die bitte lang machen solltest. Ja, so das Räkeln nach dem Autofahren. Oder auch schön, wenn man ein längeres Meeting hat und es ein bisschen anstrengender war, dass man danach das Gefühl hat, gähnen zu müssen. Das ist nicht immer Sauerstoffmangel, wie wir ja eben schon ein bisschen gelernt haben. Sauerstoffmangel ist nicht so unser Problem. Es ist häufig einfach eine Anspannung im System, die wir haben. Und die Muskulatur, die Kaumuskulatur in unserem Gesicht, stärkste Muskel, den wir haben im Prinzip vom Kräfteverhältnis, der sagt, ich war jetzt die ganze Zeit angespannt. Im Sympathikus spanne ich was an. Ne? Weil wenn ich kämpfen würde und ich habe meinen Kiefer entspannt und kommt irgendwas davor, bricht mir der Kiefer, kann ich nicht mehr essen. Das ist in der freien Wildbahn Todesurteil. Das heißt, das Erste, was ich mache, wenn es kritisch wird, mache ich den Zurgurt hier fest, mache das hier fest und dann kann nichts passieren. Sitze ich jetzt in einem anstrengenden Meeting die ganze Zeit, ist die ganze Zeit die Muskulatur angespannt. Und mein System sagt, hey, entspann die doch mal. Und dann möchte der Körper das machen. Ja. Leider ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft dann immer nur so machen, weil sich das nicht gehört. Ja, also dieses Strecken ist im System. Heißt, sozusagen als kleine Übung, da kannst du gerne mitmachen. In diesem Moment, wenn du stehen kannst gerade, kannst du auch im Sitzen den beiden Teil machen, ist Folgendes. Eigentlich das Räkeln oder wie wir es hier nennen, auf unseren Seminaren und was wir meinen Klienten oder meine Practitioner meinen Klienten oder ihren Klienten zeigen, das sogenannte Myofascial Unwinding, also das Myo-Muskel-Fasziale entwickeln, ja, also sich loswurschteln, ist Folgendes. Da, wo das Räkeln bei dir aufhört, fängt es eigentlich erst an. Okay? Das heißt, wenn ich das kurz vortanzen würde, ich mache mal den Screen so ein bisschen runter, okay, dann geht das so, dass ich hier im Prinzip, ich kann aus anderen Positionen auch anfangen, aber wenn ich mich jetzt hier strecke, spüre ich jetzt in meinen Körper rein, nimm mal wahr, in welche Richtung die nächste Bewegung gehen könnte. Das ist bei mir jetzt sowas. Ich würde mich jetzt gerne hier strecken. Oh, jetzt kommt irgendwie sowas, so wie sonntags morgens im Bett, wenn man sich so räkelt. Und dann macht man meist auch so Geräusche dabei. Und oh, jetzt habe ich so das Gefühl, mein Körper möchte sich mal so nach hinten strecken. Oh, oder in diese Richtung. Manchmal gibt es auch gut drehende Bewegungen. Aber wenn du jetzt nicht sehen kannst, meine Beine arbeiten auch hier unten. Genau, sehr gut. Das Gesicht arbeiten auch mit. Würde es bei mir auch, wenn ich nicht reden müsste. Und hier kann ich jetzt, wenn ich meinem Körper folge, in unterschiedlichste Stretches reingehen. Und zwar genau der Natur, wie mein Nervensystem, wie mein Körper das gerade braucht. Ja, also mein Körper sagt jetzt weitermachen, also müssen wir im Programm weiterbleiben, sonst würde ich das noch eine halbe Stunde machen. Das Spannende an diesem Spiel ist Folgendes. Dein Körper sagt dir, was du gerade brauchst. Wenn wir Übungen machen oder wenn ich das manchmal auf Seminaren zeige, dann habe ich oft Teilnehmer, die sagen, okay, habe ich verstanden. Und machen dann irgendwelche Formen, zweimal rechts, zweimal links. Das kann man so machen, aber es kann sein, dass dein Körper nur dreimal rechts Bauch und einmal links. Ja? Und wenn er nur dreimal rechts und einmal links macht, dann ist das auch so okay. Dein Körper weiß ein bisschen besser, wie Sachen funktionieren als du. Ja? Der kriegt das mit der Atmung und dem Verdauen ja auch hin. Warum sollte er sich nicht regeln können? Dieses Regeln ist im Prinzip dein natürliches Yoga. Keine Katze dieser Welt, kein Löwe, keine Antilope dieser Welt, kein Hund dieser Welt geht in einen Kurs und lernt irgendwelche Bewegungen. Die bewegen sich halt einfach wie ein Hund und regeln und strecken sich. Weil sie das machen, bleiben sie sozusagen vom erwachsenen Hundealter bis zum fortgeschrittenen erwachsenen Hundealter im Prinzip bewegungsmäßig das Gleiche. Erst wenn sie sehr, sehr alt sind, nimmt das ab. Bei uns ist es so, dass ein 30-Jähriger sich oft schon sehr, sehr, Entschuldigung, kacke bewegt, ja, Rückenschmerzen hat, oh, und dies und das. Und ich als 44-Jähriger dann daherkomme und sage, bitte, was ist denn das? Ja, also, ja, du machst ja ganz viele tolle Übungen und ja, ich unterrichte ganz viele Übungen, ich selber mache aber kaum welche, ich regel mich nur. Ja, das ist sozusagen das Geheimrezept, dein natürliches Yoga. Das heißt für dich, wenn immer du das Gefühl hast, du die Zeit hast, morgens sozusagen, du liegst im Bett, man muss es nicht im Stehen machen, morgens wachst du auf, liegst in deinem Bett, nimm dir 5 Minuten Zeit, nimm dir 10 Minuten Zeit und regel dich ausgiebig. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, das sieht aber sehr bekloppt aus, genau dann ist es richtig. Also je besser es aussieht und je besser es sich anfühlt, cool, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du es richtig machst. Je mehr wurschtelig und komisch und verdreht und eigenartig es sich anfühlt und auch aussieht tatsächlich, desto richtiger ist es. Ja, also nutzt diese 5 bis 10 Minuten Zeit, mach dieses Myofascial Unwinding, mach dir am Anfang auch noch keinen großen Kopf, ob das jetzt alles umfasst, fühle in deinen Körper rein. Die größte Hürde bei dieser Übung ist am Anfang für viele, viele Klienten von mir, dass man dieses Gespür für den Körper nicht mehr hat. Also bei mir ist es sehr schnell, dass ich einfach merke, oh, das ist das kurz, und dann regle ich mich da rein und komme auch über dieses Regeln auch aus einem verspannten Nacken oder solchen Sachen unheimlich schnell wieder raus. Ja, das ist halt eben dein natürliches Wegmachsystem. Nimm dir diese Zeit, lerne auf deinen Körper zu hören und regel und streck dich und entdecke mal wieder dabei auch deine Beweglichkeit. Und du wirst auch merken, ach guck mal, hier kann man irgendwie noch was verdrehen und der Körper geht immer mehr auf. Und das ist tatsächlich so die beste Übungsart, die du machen kannst. Kleiner Tipp für die Bürohengste und Stuten und Stutinnen oder wie man das heutzutage nennt. Wenn du im Büro arbeitest, bist du natürlich immer in einer Position festgebacken. Dieses in einer Position verharren ist eigentlich das Schlimmste, was wir unserem Körper antun können, weil dafür ist ja nicht vorgesehen. In der Natur bewegen wir uns immer, wir machen immer unterschiedliche Sachen. Permanent festhalten, permanent denselben Muskel aktivieren, sorgt dafür, dass der Muskel, der permanent aktiviert ist, keine Blutzufuhr mehr gekriegt und dann irgendwann mit Schmerz drauf reagiert. Okay? Was du also machen kannst, gerade im Kontext, wenn du Tätigkeiten hast, wo du ein Hemd in der Hose hast, jetzt habe ich das Problem, mein Hemd hat jetzt ein bisschen Stretch, das ist ein bisschen schwieriger. Aber das war mein Geheimtipp, als ich vor ungefähr 20 Jahren noch Sklavenarbeit im Büro gemacht habe. Wenn du aufs WC gehst, ja, dann sagst du dir, okay, ich gehe jetzt aufs WC. Aber bevor ich wirklich aufs WC gehen kann, muss ich erstmal mein Hemd aus der Hose rausholen, und zwar ohne Hände. Okay? Das heißt, du stehst dann da und musst erstmal versuchen, hier dich irgendwie regeln. Also meine Hose geht jetzt nach, ne? Ich halte ein bisschen fest. Durch irgendwie so Regeln und irgendwelche Bewegungen, irgendwann dein Hemd da rauszukriegen und dann kannst du sagen, ja, jetzt kann ich auf die Toilette. Okay? Das sorgt dafür, dass du mehrmals am Tag, oder vermutlich wirst du mehr als einmal am Tag auf die Toilette gehen, immer deinen Körper nochmal so durchbewegst und so ein wunderbares Gegengift gegen dieses statische Festhalten hast. Dafür brauchst du keine Übungsgeräte, du musst da nicht schwitzen oder sowas und gehst einfach sozusagen, selbst wenn du eine kleine Kabine hast oder sowas bei einer Sammeltoilette, kannst du dich dann noch genug bewegen und das, kann ich dir sagen, hilft ungemein. So habe ich, ja, lange habe ich es da nicht ausgehalten, aber bestimmt ein Jahrzehnt Büroarbeit überlebt, ohne große Probleme zu kriegen. Okay? Wir haben das Thema Atmung, ja, eine ganz simple Geschichte, ja. Wir haben das Thema Bewegen, eine ganz simple Geschichte. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Stress und Anspannung im System loslassen. Jetzt ist es so, dass wir Menschen uns seit Jahrtausenden mit stressigen Situationen beschäftigen. Und stressige Situationen waren früher, als wir konzipiert wurden als Körper, keine schwierigen Gespräche, Zielführungsgespräche mit unserem Chef, sondern da ging es immer um die Wurst. Bedeutet, unser Nervensystem kann zwischen emotionalem Stress und körperlichem Stress nicht wirklich unterscheiden. Das heißt, ich reagiere auf emotionalen Stress auch immer körperlich. Das ist das, was fälschlicherweise manchmal so in die Huhu-Ecke geschickt wird, wenn man sagt, das sind psychosomatische Probleme. Ja, es ist aber einfach so, wenn ich emotional ein Thema habe und es ist angespannt ist, reagiert immer mein Körper, weil es früher da keine Unterscheidung gab. Wenn mein Nachbar vom anderen Stamm vorbeikam, der hat nicht mit mir einfach nur gequatscht, der hatte eine Keule und dann musste ich irgendwas machen, ja, kämpfen, wegrennen oder was auch immer. In der Natur ist es so, dass alle Säugetiere einen wunderbaren Mechanismus haben, um diese Anspannung, die da entstehen, aus dem System rauszukriegen. Das heißt, stell dir vor, du klickst in deine Sympathikusaktivität, entsprechende Hormone gehen in deinen Körper, der Muskeltonus geht hoch, weil du musst kämpfen oder du musst wegrennen oder du musst dich klein machen oder totstellen oder sowas. Und diese Anspannung ist für den Moment gut, aber auf Dauer ist das keine gute Sache. Das heißt, was passiert? Wir haben Adrenalin ausgeschüttet unter anderem und der Körper fängt irgendwann an, das Adrenalin abzubauen und dann fängt der Körper an zu zittern. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, ja, sozusagen ja, der eine oder andere in seiner wilden Zeit mal, wenn es mal eine Schlägerei gab oder einen Autounfall oder sowas, dass man da fehlt und es kommt aber nicht richtig in Gang und dann zittern einem so die Hände so ein bisschen oder die Knie zittern. Das ist genau der Prozess. Wir verschlagworten das gerne mit dem Thema Angst. Das hat aber eigentlich mit Angst nichts zu tun. Es ist ein Adrenalinabbauprozess, der sozusagen die Anspannung aus dem Körper wieder rausmachen soll, in so einem Moment, dass das nicht sozusagen durchknallt. Auch heute in der modernen Welt wäre es so, wenn wir jetzt hier sitzen würden und draußen würden irgendwelche Bomben hochgehen oder irgendwas Schwerwiegendes würde passieren, dass wir wahrscheinlich dann heute Abend im Bett liegen würden und von selbst zittern würden. Jetzt leben wir aber in so einer Welt, wo ja sozusagen kein großer Bär hinter uns her ist und wir nachher nach dem Überleben zittern, sondern ganz viele kleine Bären uns nerven, ja, in Form von E-Mails, in Form von irgendwelche Autos, in Form von bring, bring, Telefon, in Form von irgendeine E-Mail oder irgendwas passiert. All das sorgt für so eine gewisse Stressaktivierung im System, springt aber nie über diese Aktivierungsstufe, die dieses Zittern auslöst, weil dafür ist es nicht stark genug. Es häuft sich also an und manchmal macht der Körper sich auch bemerkbar. Ja, der eine oder andere kennt wahrscheinlich das Ding, dass man irgendwann mal sagt, das Augenlid zappelt. Wie reagieren wir darauf? Indem wir sagen, soll nicht zappeln, bloß nicht. Ja? Statt zu sagen, zum Beispiel hier, dass ich sage, hier kann man euch nicht sehen, ich lasse euch mal mein ganzes Gesicht zittern. Ja, hier gibt es Mechanismen, wo ich das Zittern zulasse. Und das machen wir jetzt gleich mal, eine ganz, ganz simple Übung, wie du im Prinzip bei dir zu Hause in dieses Zittern reingehen kannst. Was wir jetzt machen werden, ist Folgendes, wir tricksen den Körper so ein kleines bisschen aus. Ja, das heißt, wir gehen jetzt über eine Muskelermüdung in das Zittern rein. Das heißt, das Erste, was passiert, wenn du es mitmachen solltest oder wenn du später die anschaust, dann zu Hause nochmal nachmachst, ist, dass sozusagen wir in dem Fall jetzt vielleicht unsere Beine in eine Position reinbringen, wo irgendwann der Muskel anfängt zu ermüden und darüber zittert. Kennt ihr einen noch aus dem Fitnessstudio oder beim Sport machen, ne? Das irgendwann kann der Muskel. Dieses Zittern wandert dann aber, weil der Körper das sozusagen als Einladung auffasst, in dieses Gesamtzitternsystem. Das heißt, du wirst gleich bei mir, da zittert es relativ viel, sehen, Beine fangen an und dann arbeitet bei mir relativ schnell der ganze Körper, wo jetzt aber noch gar keine Ermüdung stattgefunden hat. Das, was wir gleich machen, wie gesagt, ist ein Säugetiermechanismus. Du kannst gerne mal sozusagen nach dem Kongress hier bei YouTube gucken. Da gibt es ein Video, das heißt Polar Bear Shaking, also ein Eisbär, der zittert. Da gibt es genau dieselbe Situation. Da wird ein Eisbär von Forschern sozusagen mit dem Helikopter gejagt, betäubt, um ihn zu untersuchen. Dann wird er nachher wieder aufgeweckt, dann liegt er da auf dem Rücken und zittert da. Und man denkt, oh Gott, die haben dem armen Eisbären was getan. Und die Forscher sagen, nö, das ist ganz normal. Der zittert den Stress einfach ab. Und dieses Tool ist ein hervorragendes Tool, um körperlichen Stress, aber auch emotionalen Stress aus dem System rauszulassen. Ich habe bei dem Workshop, den ich jetzt letztens hatte, großer Firmenkunde, da haben wir die Workshops vor ein paar Jahren mal live gemacht und dann durften wir ja aufgrund von gewissen Vorkommnissen keine Live-Workshops mehr machen. Und dann haben wir das online gemacht und wir hatten eine Teilnehmerin, die dieses Zittern schon von live kannte und dann haben wir es online nochmal gemacht und hat sie sich gemeldet und hat gesagt, sie hätte große Probleme früher gehabt mit dem Schlafen, also sie wäre mehrfach in der Nacht aufgewacht immer, hat daraus ganz viele gesundheitliche Symptomatiken entwickelt. Ja, Probleme mit Magensäure, Verdauungsgeschichten, Spannungskopfschmerzen, all solche Geschichten. Und sie hat es dann auf meine Empfehlung im Prinzip, dieses Zittern immer abends vorm Schlafen gehen gemacht. Und seitdem sie es macht, sagte sie, schläft sie wie ein Baby und ihre Probleme sind weg. Ja, es ist einfach so, musst du dir vorstellen, dass du in der freien Wildbahn, also ich bin nächste Woche wieder auf so einem Survival-Ding, das ist halt so, da läuft man rum, da ist sehr viel Braindead. Ja, man sammelt Holz, man macht Wasser, das ist alles irgendwie anstrengend, aber es stresst einen nicht. Ja? Und dass dann mal der Wolf vorbeikommt oder der Bär, passiert es auch nicht jeden Tag oder man sollte mal seine Location da ändern. Das bedeutet, meist schläft man abends ein und ist erschöpft und schläft einfach den Schlaf des Gerechten. Wir, mit vier Stressoren, schlafen und verbringen beim Schlafen sehr viel Zeit in der REM-Schlafphase. Ja? Unsere Augen bewegen sich, Rapid Eye Movement, und wir verarbeiten den Stress, wir träumen. Das Ding ist, was wir eigentlich brauchen beim Schlafen, ist die Non-REM-Schlafphase. Also die Schlafphase, wo unser Gehirn ein Delta-Hirnwellen ist und spezielle Hormone ausschüttet, Wachstumshormone und sowas, die unseren Körper regenerieren lassen. Verarbeite ich die ganze Zeit, kann ich nicht gleichzeitig in Delta sein. Das heißt, je mehr ich verarbeiten muss, desto weniger Delta, ganz einfach gesagt. Über das Zittern kann ich Folgendes machen. Ich kann sozusagen vorm Schlafen gehen, 10, 15 Minuten zittern, meinen Körper diese Stressthemen einfach abarbeiten lassen, dann ist das auch gegessen. Und dann kann ich halt beim Schlafen schlafen. Das ist halt ein sehr großer Vorteil. Okay? Wir machen das Ganze jetzt. Wichtig für dich zu Hause, falls du sofort mitmachen solltest. Das wird vermutlich bei dir jetzt am Anfang noch nicht so schnell gehen wie bei mir. Okay? Das wird ein bisschen länger dauern, das ist vollkommen okay. Ich zeige dir das erstmal so ein bisschen gefaked, dann gehe ich in den Prozess selber rein und dann kannst du mal sehen, wie es aussehen kann. Das heißt nicht, dass das jemals bei dir so aussehen muss. Jeder Körper zittert unterschiedlich, jeder macht das auf seine Art und Weise. Es dient nur dazu, dass dein Unterbewusstsein so ein bisschen weiß, was es sich erlauben kann. Okay? Um das zu machen, machen wir hier so einen kleinen Location-Change. Und zwar gehen wir von hier auf den Fußboden. Denn ich kann zwar im Stehen zittern, aber du wirst es wahrscheinlich erstmal noch nicht können. Deswegen gehen wir mal hier so runter. Sieht man mich noch halbwegs? Ja, es müsste noch gehen. Kann mich so schemenhaft erkennen. Jetzt machen wir das Licht hier so ein bisschen rüber. Also, ich lege mich einfach auf den Boden. Du solltest diese Übung idealerweise nicht im Bett machen. Außer du hast ein Futonbett oder ein relativ festes Bett. Wenn du so ein weiches Bett hast, dann kann es sein, dass dein eigenes Schütteln, was gleich entsteht, sozusagen bei deinem Bett eine Vibration auch wieder erzeugt. Und diese beiden Vibrationen können sich manchmal so ein bisschen ausmullen. Dann passiert da nichts. Ne? Sozusagen die beiden Kurven laufen dann in unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht in Not eine Yogamatte funktioniert alles technisch. Was ich mache, ist Folgendes. Ich lege mich einfach auf meinen Rücken. Ist ein bisschen hoch. Und bringe meine Fußsohlen bei aufgestellten Beinen aneinander. Das heißt, die Fußsohlen berühren sich. Okay? Jetzt schaue ich hier, wenn meine Fußsohlen jetzt sehr weit weg sind, dass ich entweder meine Füße ein bisschen näher anziehe. Das geht aber meist nur bis zu einer gewissen Grenze. Und dann vielleicht hier so ein bisschen an meine Füße noch anschiebe. Das ist so ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen unbequem. Okay? Auf dieser Position lasse ich jetzt meine Beine erstmal komplett entspannen. Ich lasse jetzt meinen Kopf oben, um zu sehen, ob alles drauf ist, was ich erkläre. Du würdest natürlich in dem Moment einfach deinen Kopf ablegen, würdest deine Arme entspannt hier an der Seite liegen lassen, hier, hier. Auf jeden Fall die Arme nicht auf den Körper machen oder jetzt hinter den Kopf machen, weil es kann sein, dass deine Arme auch was machen wollen. Wenn sie auf dem Körper sind, sind sie so ein Stück weit aktiviert und machen dann ein Spiel nicht mehr. Was ich mache, ist Folgendes. Ich schließe meine Beine ein ganz kleines bisschen. Das heißt, ich schließe hier so ein bisschen. Und halte diese Position. Ja, wie gesagt, meine Arme sind hier, ne? Ich erkläre. Meine Beine sind in dieser Position mit leicht aktivierten Beinen und ich versuche, diese Position zu halten mit so wenig Aufwand, wie es geht. Also nicht volle Muskelanspannung, aber auch nicht entspannen, weil da meine Beine wieder runtersinken, sondern ganz leicht aktiviert. Halte das Ganze. Kannst du bei mir wahrscheinlich schon sehen, wie hier so ein ganz leichtes Wippen, Zittern entsteht. Ja, und dieses Zittern, was da entsteht, mache nicht ich, das macht meine Muskulatur, das macht mein Körper. Okay? Wenn du gerade mitmachst, kann es sein, dass es ein bisschen länger dauert, als da ab ist. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit fängt dieses Zittern an. Das Gute an dieser Übung ist, sie funktioniert bei jedem, weil wir mit einer Ermüdung des Muskels arbeiten. Jeder Muskel ermüdet irgendwann. Meinen Klienten, wenn ich ihnen das zeige live, sage ich oft, ja, wissen Sie, ist da einfach eine Muskelermüdung. Ja, das hängt nur davon ab. Ich habe Zeit, ja, Sie können mitmachen, wenn Sie nicht wollen. Ich habe Zeit, irgendwann ermüdete Muskeln. Das ist eine Frage, wie lange möchten Sie leiden? Ja. Also, Frage ist sozusagen, wie komme ich da gut rein? Ist es wirklich dieser Zustand, gerade so Aktivierung halten? Also nicht Vollpulle, nicht ganz entspannt, sondern gerade so. Diese Position würde ich jetzt langsam immer weiter anheben. Ja, und ich, wie gesagt, habe jetzt bewusst, lasse meinen Körper raus, aber die Amplitude ändert sich, je höher ich gehe. Okay? Das ist die Anfängervariante und das würde ich in einzelnen Etappen so für ja, 10, 15 Minuten machen. Und je höher ich komme, desto stärker wird das Zittern im Körper. Okay? Das ist das, was du zu Hause machst und wie es bei dir aussehen wird. Die Beine gehen dann langsam bis hier oben hoch ungefähr, bleiben in dieser Position. Wenn du dann fertig bist nach 10, 15 Minuten, streckst du deine Beine ganz einfach nach unten aus, bleibst noch einige Augenblicke auf dem Rücken liegen, atmest tief ein, atmest tief aus und nimmst die Ruhe wahr. Wie gesagt, eine ganz ausführliche Erklärung zu dieser Übung, auch zu diesem Unwinding, gibt es in einem Online-Training, Methusalem-Code heißt der, den gibt es hier vom Team auch irgendwie unter dem Video oder sowas mit rausgeschickt. Da kann man es jetzt auch nochmal anschauen, aber sozusagen für die Basics reicht es hier schon mal. Ich zeige dir jetzt mal, wie das bei mir aussieht. Wie gesagt, wichtig, mein Körper kann dieses Zittern schon sehr gut. Bedeutet, wenn ich jetzt gleich zittere, ich mache so ein bisschen Entspannungsmucke an, die ist gekauft, lizenzfrei und sowas, keine Sorge, dann ist es bei mir gleich so, dass meine Beine sich so ein bisschen aktivieren und dann sehr schnell mein Körper anfängt. Das heißt, ich für meinen Teil brauche gar nicht mit meinen Beinen ganz hoch wandern, weil mein Körper direkt arbeitet. Für dich zu Hause ist es so, solange der Körper noch nichts macht, gehst du stückchenweise den Beinen immer höher. Okay? Wichtig, das sage ich euch jetzt sozusagen in dem Moment, normalerweise sage ich meinen Klienten das, wenn Menschen zugegen sind und sich das anschauen, sagt ihnen bitte vorher, was ihr macht, weil die rufen sonst nämlich einen Notarzt oder einen Exorzisten. Ja? Also von daher, alles, was jetzt passiert, ist vollkommen cool, mir geht's gut, sieht nur ein bisschen komisch aus. Ja? Das heißt, ich gehe in die Position, mache meine Füße zusammen, okay? Gehe mit meinem Körper noch ein bisschen hier ran, lasse jetzt meinen Kopf unten, meine Arme unten, gehe einfach in das Sit-up ein. Du kannst gerne, wenn du möchtest, bei dir einfach zu Hause einfach mitmachen. Oder, wenn du möchtest, guckst du dir an, wie das zusammen mit mir aussieht. Okay? Ja, du wirst sehen, dass das Zittern sehr schnell auf den Oberkörper rübergeht bei mir. Und so weiter und so fort. Das würde jetzt bei mir noch ein bisschen wilder werden, ja? Das wird dann noch ein bisschen mehr, aber sozusagen, es geht ja darum, dass du die Übung machst, ja? Und nicht alleine. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Wichtig, wie gesagt, wenn du das Ganze machst, das muss noch nicht so aussehen am Anfang, das dauert ein bisschen. Mein Körper kann das ganz schnell, ich kann mich auch mit ausgestreckten Beinen hinlegen, dann fängt das Zittern an, ich kann das auch im Stehen machen und so weiter und so fort. Nimm dir am Anfang die Zeit. Spiel so ein bisschen mit rein. Okay, das ist eine wunderschöne Übung. Wichtig dabei nochmal, ganz, ganz wichtig, wenn du sie machst und andere Menschen sind zugegen, sag denen bitte vorher, was du machst. Ja, das ist so das Allerwichtigste, was du da im Hinterkopf haben solltest. Denn ich habe das schon erlebt mit Klienten, dass dann tatsächlich irgendwie der Notarzt gerufen wurde. Exorzist habe ich jetzt noch nicht von gehört, aber Notarzt gab es dann schon mal im Fitnessstudio. Und das muss tatsächlich nicht sein. Nochmal als Beschreibung für diese Übung, nimm dir so ein Audio-Track, nimm dir 15 Minuten etwa Zeit. Das heißt nicht, dass du die 15 Minuten durcharbeiten musst, aber du wirst am Anfang voraussichtlich ein bisschen Zeit brauchen, um in dieses Zittern reinzukommen. Es ist keine Entspannungsübung, wirst du merken. Die Muskulatur ist aktiv und vielleicht kennst du vom Hören oder vom Selbermachen die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Das ist im Prinzip Jacobsen auf Speed, ja? Weil deine Muskulatur nicht einfach anspannt und loslässt, sondern anspannt, loslässt, ganz schnell hintereinander, was erstmal eine Aktivierung ist, aber wenn ich dann da rausgehe, ist der Muskel sozusagen resettet und entspannt wunderbar. Ja? Was passieren kann bei dieser Übung? Speziell für die Doppel-X-Chromosomenträger unter uns. Ja? Ich habe das häufiger mal, dass ich sozusagen meine Klienten das machen lasse und dann die Damen in dem Fall dann zittern und sagen dann sowas wie, haha, das ist ja lustig, das macht es ja wie von selbst so lustig. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade weine. Ja? Es kann sein, dass Emotionen sich lösen aus dem Ganzen. Aber wir haben es eben schon gesagt, Emotionen und körperliche Reaktionen sind nie voneinander getrennt. Und das heißt, es kann sein, dass sich da Sachen lösen. Was macht man dann? Also entweder sagt man, okay, das ist eine coole Gelegenheit, jetzt gerade den Müll rauszubringen, weil es ist tatsächlich so, dass dann das Gefühl kommt, aber keine Reaktion, keine Assoziation mit einer Situation. Das heißt, es ist nicht so, dass ich in ein Trauma reingehe und sage, stimmt, diese Situation, sondern es kommt nur das Gefühl. Und das kann ich entweder rauslassen, ja, und kann entweder schluchzen oder ich hatte auch schon mal jemanden, der hat auf einmal Lachflash gekriegt oder so. Okay, einfach mal, das passiert also nicht 100% der Fälle, das ist vielleicht einstellige Prozentzahl. Aber wenn es mal passiert, kann ich sagen, ich lasse es entweder raus, ja, oder ich sage, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, strecke die Beine aus, dann ist es so gut. Ja. Ganz, ganz cooles Tool. Das solltest du aber wissen, wenn du im Prinzip sehr, sehr große Baustellen in deinem Leben hast, von denen du ja persönlich weißt, dann ist dieser Prozess immer noch hervorragend. Du solltest dir trotzdem aber jemanden an die Hand nehmen, der mit dir durch diesen Prozess geht, ja, dass du da nicht alleine rumsitzt. Es gibt Therapeuten, die mit dieser Methode alleine arbeiten. Ich habe es mal woanders gelernt, aber in Deutschland, es gibt so eine Methode, die machen das, die nennt sich, glaube ich, TRE, Trauma Release Exercise. Da gibt es Therapeuten, die mit dieser Methode speziell arbeiten. Wir haben da ein bisschen aufwendigeren Weg reinzukommen, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Und ist, wie gesagt, eine natürliche Reaktion des Körpers. Ja, und das ist nichts, was jetzt irgendwie technisch irgendwer erfunden hat, sondern tatsächlich das, was eh, genau wie das Regeln, schon bei dir auf der Festplatte vorinstalliert ist, was du nur leider nicht oft genug nutzt. Okay? In diesem Sinne, wir können, glaube ich, noch gleich ein bisschen Fragen aufmachen, oder? Wir haben, glaube ich, im Chat noch ein paar Fragen, die können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Nochmal als Recap, ja, wir haben das Thema der Atmung, dass wir einfach sagen, für den Alltag, dass wir schauen, im Prinzip, wir gehen runter, atmen, machen kein Überatmen, sondern atmen tatsächlich etwas weniger, können das über diese wunderschöne Übung da reinbringen, sollten auf eine Nasenatmung umstellen, idealerweise. Dann im Bewegen, wenn ich mein Verkleben dieser faszialen Strukturen verhindern möchte und nicht mit irgendwelchen isolierten, speziellen Übungen das machen möchte, ist das Unwinding, also das freie Räkeln, sei es im Stehen oder im Liegen, eigentlich die perfekteste Methode, um das System wieder aufzumachen. Wenn ich Stress und Anspannung aus meinem System rausbringen möchte, also wirklich Traumata in Anführungszeichen, dann ist das Zittern eine hervorragende Methode. Das tatsächlich, weil, glaube ich, die Frage da gerade so ein bisschen kam. Ich würde empfehlen, ja, 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen am Anfang. Ich brauche persönlich weniger, weil du hast gesehen, ich komme sofort in das Zittern rein. Wenn ich da irgendwie 8 Minuten zittere, reicht das. In der Regel ist es so wirklich, man kommt entweder nach oben und dann ist das Zittern irgendwann vorbei. Wenn man dann das Gefühl hat, wow, das ging aber sehr schnell, kann man nochmal ein Stückchen runtergehen, dann noch ein bisschen weiter zittern. Wenn man irgendwann weiter zittert, auch hier oben noch wie verrückt und ein profundes Gefühl kriegt von, ich habe die Schnauze voll, dann streckt man auch die Beine aus, dann ist auch gut. Ja? Aber so einen Zeitrahmen sollte man sich geben, weil aus Erfahrung viele Klienten, die legen sich dann 2 Minuten hin und sagen, ach, bei mir zittert es nicht, ich kann es nicht, tschüss. Und dann war es das und das wäre schade für diese, naja, Übung ist es nicht, aber für diese Methodik, die dein System hat, um diese Spannung abzubauen. Also ganz, ganz einfache, natürliche Methoden, die dir dabei helfen, sozusagen dein eigener Guru zu werden, weil, naja, wenn du einen freieren Körper hast, entspannter bist, dann fällt es dir natürlich auch deutlich einfacher, länger in der Meditation zu sitzen, wenn nicht ständig dein Rücken weht oder die Schulter oder dein Kopf irgendwas macht. Ja, wenn deine Atmung eh schon relativ entspannt ist und dein Körper mit CO2 den Sauerstoff besser binden kann, dann funktionieren natürlich auch Pranayama-Techniken und solche Geschichten dann deutlich besser im System. Und auch wenn dein System schon Anspannung und Traumata so auf oberflächlicher Ebene in Form von E-Mails und solchen Gedöns schon abgearbeitet hat, dann kannst du unter Umständen in meditativen Prozessen, wenn du an tieferen Themen arbeiten möchtest, direkt dahin gehen und musst dich nicht mehr mit den E-Mails beschäftigen. Also von daher so Alltagsgeschichten, mit denen du schön arbeiten kannst. So, jetzt würde ich sagen, schieß mal ein bisschen Fragen raus noch, ne? Dann können wir noch, soll ich auch mal in den Chat reingucken? Ich würde sagen, unser Moderator macht das mal.
Ja, da war eine Frage eben, wie lange soll man das machen? Nach Gefühl oder dann noch, wie stoppt man den Prozess?
Ja, welchen Prozess reden wir? Zittern? Sind wir beim Zittern? War das eine späte Frage?
Ja, genau. Ja. Das geht ums
Zittern. Zittern, wie gesagt, also das Stoppen des Prozesses funktioniert ganz einfach über das Ausstrecken der Beine. In ganz, ganz, ganz seltenen Fällen. Ja, dann zappelt es vielleicht noch ein bisschen nach. Das ist dann eher ein Indikator dafür, dass man ein bisschen zu früh rausgegangen ist, der Körper noch ein bisschen was auflösen möchte. Aber man atmet 2-3 Mal tief durch, dann geht das wieder vorbei. Also das Ausstrecken der Beine beendet dann den Prozess. Zeitrahmen, den ich mir geben würde, wären tatsächlich so 10, 15 Minuten. Kann sein, dass du sehr gut reinkommst in das Zittern und dass da schon nach 5 Minuten geht es total ab und sowas und dass du die ganzen 15 Minuten nicht brauchst. Ja, dann gehst du nach Gusto irgendwann raus, wenn du merkst, jetzt habe ich aber auch gut genug. Wenn du das Gefühl tendenziell eher hast, so es passiert noch nichts, dann gib dir die Zeit, warte einfach ein bisschen, denk dann am Anfang, arbeitest du mit einer Muskelermüdung, je nachdem, wie stark deine Muskulatur ist, braucht die halt auch ein bisschen Zeit, um da zu ermüden. Ich habe manchmal so Fitnesssportler, wenn die einfach nur die Beine da halten, dann halten die da relativ lange. Die müssen dann tatsächlich auch gucken, dass sie so in diesen Zwischenwelt zwischen angespannt und entspannt kommen, dass sie gerade noch so halten und dann kommt man ein bisschen schneller in das Zittern rein. Aber deutlich länger als 15 Minuten würde ich es nicht machen, ist doch dann irgendwann muss anstrengend, irgendwann muss ein bisschen.
Gibt es da noch irgendwelche Vorübungen? Also gerade wenn man jetzt da schwer reinkommt in dieses Zittern, gibt es da irgendwas, was ich vielleicht zuvor machen kann, um diese Ermüdung zu beschleunigen?
Gibt es sozusagen ich glaube, die TRI-Leute haben da so einen relativ langen Vorübungsprozess, den finde ich persönlich ein bisschen, braucht man nicht. Die 2 besten Übungen, die man machen kann, um uns zu beschleunigen, sind Wall-Sits. Also wenn ich mich sozusagen, wie als wenn ich auf einem Stuhl sitzen würde, an die Wand anlehne, mit, das sind meine Unterschenkel, das sind meine Oberschenkel, möglichst waagerecht, bleibe da so ein bisschen, bis über die Ermüdung an der Wand meine Beine schon anfangen zu zittern. Dann habe ich meine Beinmuskulatur schon mal genügend vorermüdet. Und um die Rumpfmuskulatur vorzuermüden, sind Planks eine schöne Geschichte. Ja, dass ich sozusagen in so einer Liegestützposition bin. Stell dir vor, ich wäre jetzt sozusagen waagerecht, als senkrecht, und habe sozusagen meine Arme aufgestellt und bleibe jetzt in dieser Position, habe meine Bauchmuskulatur ein bisschen angespannt und warte, bis die Bauchmuskulatur schon anfängt, so ein bisschen zu zittern. Dann habe ich sozusagen einmal die Muskulatur, die initial arbeitet, schon ein bisschen vorermüdet. Und ich habe auch so die Brücke, die vom Becken zu meinem Oberkörper rübergeht, auch schon mal so ein bisschen in diesen Zittermodus gebracht. Und das kann das beschleunigen. Ich mache diese Übung tatsächlich mit meinen Klienten, wenn ich jetzt nicht so Coatings mache oder sowas, tatsächlich bei mir im Rahmen meiner Sitzungsserie, wenn ich manuell an meinen Klienten arbeite, das ist in Sitzung 4. Da arbeite ich eher an den Adduktoren, also an den beiden Innenseiten. Und durch mein Arbeiten sind die dann schon mal vorentspannt. Da brauchst du dann keine Vorübung. Und auch auf Firmenworkshops brauchst du das in der Regel nicht. Wenn man einen Partner zusammen zu Hause hat, ja, mit dem man das machen kann, dann kann man am Anfang so leicht seine Hände auf die Beine drauflegen, um da ein bisschen zusätzliches Gewicht draufzugeben. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Aber außer diesen zwei Übungen, wenn man eh was für seinen Körper tun möchte, ja, kann man vielleicht ein bisschen unwinden vorher, auch gut, ja, dann ist der Körper schon mal ein bisschen aktiviert. Aber ich würde mir die Zeit sparen mit einem aufwendigen Übungsprogramm davor und die Zeit danach tatsächlich lieber in den Prozess sozusagen investieren und dann lieber da ein bisschen warten.
Hm. Ja, war jetzt auch vorhin, wo du die erste Übung gemacht hast, so mit diesem Strecken und Räkeln und genau eigentlich dem Körper zu folgen, was braucht jetzt eigentlich mein Körper, welche Bewegung, da musste ich dann gleich anfangen, so richtig so zu gähnen, weil ich das gemerkt habe, boah, das ist entspannt, das ist jetzt genau das, was mein Körper gerade will. Und da kommt dann dieses Gähnen und das ist wirklich eine klasse Übung, ja.
Spannend ist, also ich habe, wenn ich das vorführe auf welchen Workshops, habe ich häufig das Problem, es geht ja dann nicht um mich, sondern es geht ja auch wie hier, es geht ja um dich da draußen am Bildschirm. Ne? Und ich fange dann an zu regeln und muss dann ja irgendwie weitermachen mit dem Erklären, kriege aber von meinem Körper so innerlich das Signal, hallo, können wir bitte weitermachen? Ja, also dein Körper hat schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was er braucht. Du musst nur diesen Einstieg erstmal wiederfinden. Und das Schöne ist, wenn man das einmal hat, ja, also auch viele Sachen wie, man hat mal komisch gelegen oder sowas, dann merkt man danach so, okay, hier ist es kurz, dann regel ich mich hier rein. Und irgendwie nach einem halben Tag oder so ist man aus solchen Themen auch wieder raus. Ne? Weil, wie gesagt, die Natur macht es ja auch. Also der Fuchs oder so geht ja auch nicht zum Fuchs-Physiotherapeuten oder sowas. Der kriegt das auch irgendwie selber hin. Und diese Mechanismen haben wir halt alle in unserem System. Das ist nicht schlimm, dass wenn, auch wie bei mir, wenn Leute helfen, ne? Ich mache das ja eben auch für meine Klienten, aber grundsätzlich hast du genügend gute Tools in deinem System, man muss sie nur machen und man muss sie sich im Prinzip, ich sage das meinen Klienten immer so, im Prinzip ist das so, wie du hast einen ganz brandneuen Computer gekauft und da sind so drei verschiedene Icons schon drauf, die diesen Übungen oder diesen Methoden entsprechen. Du findest diese Icons aber irgendwie nicht so schick und klickst da nie drauf und kaufst dir stattdessen teurere andere Produkte, die eigentlich ein bisschen schlechter funktionieren, aber irgendwie geiler vermarktet sind. Eigentlich hast du alles dabei. Ja, du funktionierst nackig alleine auf dem Feld. Alles andere ist dann sozusagen für die Galerie. So, mehr braucht man nicht.
Genau, ja. Was mich jetzt gerade noch beschäftigt hat, die Frage, was passiert im Körper durch dieses Zittern? Was passiert in unserem System dadurch?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Da habe ich auch ganz viel Research tatsächlich schon gemacht. Es gibt da so ein paar Antworten drauf, die ich für mich zu esoterisch finde. Also nichts gegen esoterische Lösungen, aber die sind für mich noch nicht so, die kann ich für meine Klienten noch nicht benutzen. Es ist tatsächlich nicht so ganz klar. Es scheint so zu sein, dass das Nervensystem da wie so ein Reboot macht, wie der genaue Mechanismus ist. Also was da genau passiert sozusagen im Nervensystem oder in der Muskulatur, ist tatsächlich so nicht ganz klar. Das, was klar ist, dass man es halt bei allen Säugetieren findet, also Reptilien und so und Vögel machen das jetzt in dem Sinne nicht. Aber wenn jemand ein Haustier hat, seinen Hund hat oder sowas, dann kennt man das. Es gibt auch übrigens so, es gibt dieses nach Stress entspannen. Es gibt aber auch so ein Sicherung durchs Knallen zittern. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch. Setze ich mal so ein paar Jahre zurück. Erstes Date, ja, heute weißt du, es passiert. Ja, und dann bahnt sich das so an, dann passiert aber doch nicht. Und dann bahnt sich vielleicht nochmal, passiert aber doch nicht. Und irgendwann hat man mal so ein bisschen so ein Schüttler. Ja. Das ist dann im Prinzip, dass so Spannung sich aufbaut im System. Wir wollen Action. Die Muskulatur ist bereit. Und wenn dann aber nichts passiert, dann sorgt dieses Zittern sozusagen dafür, dass uns nicht die Sicherung durchknallen, sondern dass diese Spannung mal wieder so ein bisschen runtergeht. Also das sind diese beiden Mechanismen. Findet man bei allen Säugetieren, wie gesagt, ich habe selber für mich noch keine für mich zufriedenstellende Erklärung tatsächlich gefunden, was der wirklich biologische Mechanismus dahinter ist. So, von daher muss ich da so ein bisschen, ich kann nur sagen, es funktioniert hervorragend. Wie es genau funktioniert, who knows.
Ja, wirklich sehr, sehr spannend, so dieses Thema, dieses Zittern. was da eigentlich dann so im Körper passiert und vor allem eigentlich dieses Gefühl, was man danach hat, ja.
Ja, also es ist für mich immer ein wunderschönes Gefühl von Ruhe. Ich habe es oft nach Meditationen gemacht, wo man dann tatsächlich im Schneidersitz oder was auch immer, Lotussitz oder so sitzt, wo man ja in den Beinen auch schon wieder so ein bisschen so eine Anspannung hat. Und dann nach der Meditation nochmal eine Runde zu zittern, dann liege ich da und mein ganzer Körper ist weg. Ja, dann ist tatsächlich das, was man so das Samadhi-States haben muss, dass man komplett losgelöst ist, habe ich dann automatisch, weil mein Körper erstmal arbeitet und dann durch die Entspannung wirklich komplett loslässt. Ganz, ganz schönes Gefühl, absolut, ja.
Hast du noch einen Tipp? Also wenn ich mal bei mir so schaue, mir geht es dann so, wenn ich dann anfange, mich da hinzulegen, weil oftmals ist es ja dann, man hat so viel Unruhe im Körper drin und irgendwie legt man sich dann hin, wie du vorhin gesagt hast, die 1-2 Minuten und es passiert nichts und dann ist gleich der Impuls da, wieder abzubrechen und aufzuhören. Hast du da noch einen Tipp, was ich da machen könnte?
Also für mich ist es immer so ein bisschen so ein Prozess zu verstehen, warum es so ist. Also so erkläre ich das meinen Klienten häufig. Man hat ja dann das Ding, ja, der innere Schweinehund oder irgendwer will es nicht und doof. Man muss aber einfach verstehen, sozusagen, stell dir vor, da oben dein Thinking Brain, dein Neokortex ist wie der Geschäftsführer von einem Unternehmen. Und alles, was da drunter ist, Reptilien in ihrem Körper und sowas, ist die Belegschaft. Wenn du jetzt im Unternehmen die Belegschaft fragst, wie wollen wir was machen, dann sagen die, ja, auf jeden Fall 200 Urlaubstage und doppeltes Gehalt. So, und jetzt kannst du als Geschäftsführer sagen, das ist eine gute Idee, aber vermutlich wird das Unternehmen so nicht funktionieren, dann können wir gar kein Gehalt mehr bezahlen, also wir machen es so oder so. Und genauso ist es beim Zittern, dein Körper sagt grundsätzlich immer, Veränderung, nee, möchte ich eher nicht so haben, weil ich weiß, auch wenn der Zustand jetzt doof ist, aber ich weiß, so überleben wir. Wenn wir jetzt was ändern, das kann risikoreich sein. Ja, also egal, auch wenn das sich positiv anhört, das kann doof sein. Und deswegen hat dein Körper grundsätzlich immer die Tendenz zur Veränderung nicht zu machen. Was mir immer sehr geholfen hat, auch meinen Klienten sehr hilft, ist, sich wieder in diese Geschäftsführerrolle reinzusetzen und anzuerkennen, zu sagen, ja, ich verstehe, dass du nicht willst, aber wir machen es trotzdem. Ich habe es zum Beispiel bei mir mit Meditationen so gemacht, man sitzt dann da, kennt jeder auch tatsächlich, man sitzt in der Meditation und man denkt an nichts oder nur an die berühmte Kerze oder nur seine Atmung. Und dann fangen die Gedanken an. Ich muss gleich noch einkaufen. Das muss ich auch noch machen. Die muss ich mal anrufen. Und dann ist die erste Tendenz ganz häufig, dass man sagt, ah ja, okay, jetzt habe ich aber schon von den 10 Minuten, die ich machen wollte, 5 Minuten nachgedacht. Das bringt ja eh nichts, kann ja eh aufstehen. Und was mir sehr geholfen hat, ist einfach zu sagen, okay, ich als Geschäftsführer, ich sage einfach, wir sitzen jetzt hier 10 Minuten. Und wenn das jetzt mit Gedanken kommen, dann kommen die halt. Ich sitze trotzdem jetzt hier 10 Minuten. Ja, ich verstehe, du willst aufstehen. Alles klar, habe ich verstanden. Wir bleiben trotzdem die 10 Minuten sitzen. Das Witzige ist bei mir, dass in dem Moment, wo ich das mit mir so klar mache und sage, hey, erzähl mir was vom Einkaufen und so, wir wollen den Prozess machen, wir bleiben sowieso sitzen. Scheißegal, was du da erzählst, wir bleiben hier sitzen, dass dann oft das Unterbewusstsein sagt, naja gut, dann können wir auch in die Meditation gehen. Ja, also wirklich dieses für dich ein Deal mit dir selbst machen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt 10 Minuten und egal wie, in Anführungszeichen, scheiße es funktioniert. Selbst wenn ich da nur liege und es passiert gar nichts, aber die 10 Minuten liege ich da jetzt. Dann wirst du merken, wenn du sozusagen diese Vereinbarung mit dir getroffen hast, dass sowieso Aufstehen einfach keine Option ist. Egal wie schlecht es ist, sagen wir, die Zeit ist fix, Ende Gelände. Wie schlecht die Übung auch immer ist. Ja, die kann super sein, die kann schlecht sein, ist egal. Die 10 Minuten bleiben wir da liegen, egal was passiert. Erdbeben, egal, wir bleiben da liegen. So. Und dann merkst du, dass das Unterbewusstsein irgendwann, wenn es merkt, ich habe sowieso keine Option, der hält sich sowieso nicht an irgendwelche anderen Vorschläge, dass es dann tatsächlich deutlich bereiter ist, sich darauf einzulassen. Also das ist eine Sache, die mir immer sehr gut geholfen hat, wirklich einen festen Zeitrahmen vorzugeben. Und den einfach durchzuziehen, komme, was wolle. Und wirklich vorher zu akzeptieren und mit einzuplanen, dass diese Meditation heute vielleicht total kacke ist. Also, dass die nicht funktioniert, dass ich, weiß ich was, mein Mantra vergesse oder dass ich tatsächlich nicht ins Nichts komme oder dass das Zittern nicht funktioniert, ist egal, aber 10 Minuten bleibe ich da. Ich habe nicht, mache nichts anderes, fest eingeplant. Und dann lässt das System häufig gut los und dann klappt es tatsächlich dann doch besser als erwartet.
Ja, danke dir.
Sehr gerne.
Jetzt kommt noch eine ganz interessante Frage im Chat auf. Was ist, wenn Angst beim Zittern auftaucht? Wie geht man damit um?
Hatte ich tatsächlich Angst in dem Sinne selten bis noch nie. Das ist die Frage, wenn du grundsätzlich für dich weißt, wo diese Angst herkommt. Na, also wenn es eine Angst ist, die vielleicht mit einem bekannten Trauma einhergeht. Weil das ist es häufig, wenn so Emotionen kommen, so starke Emotionen. Wie gesagt, diese krassen Emotionsausbrüche ist relativ selten. Ja, das wird, diese Methodik wird zum Beispiel mit Leuten gemacht, die posttraumatisches Stresssyndrom haben, ja, also dort in Kriegsgebieten. Die arbeiten da sehr erfolgreich mit, die gehen dann auch durch dieses Trauma durch. Und das ist ein guter Prozess. Wenn du jetzt aber weißt, dass so eine Angst, die hochkommt, sozusagen mit einer Angst zusammenhängt, wo du Angst vor hast, irgendwo reinzukommen oder dass da was hochkommt, dann such dir einen erfahrenen Coach, der mit dir zusammenarbeitet. Grundsätzlich ist der Prozess gut, ja, sozusagen, dass der Körper das aufarbeitet. Ich kenne es nur so, dass in diesen Übungen möglicherweise die Angst hochkommt, aber nicht die Angst vor. Also es ist dann nicht verknüpft mit einem Event, was mit hochkommt. Und da könntest du theoretisch sagen, okay, ich erlebe mal diese Angst. Ich kenne tatsächlich Trauer sehr stark, ja, dass Leute dann weinen, das gibt es häufiger mal. Lachflash gibt es auch häufiger. Also ist da so eine Angeklemmtheit, so eine Anspannung, sozusagen emotionaler Natur, emotionales Ausdrücken dann rauskommt. Persönlich bei Menschen, auch auf Seminaren, mit denen ich gearbeitet hatte, Angst hatte ich jetzt noch nicht. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Aber da sozusagen, geh mal in dich rein. Gibt es da eine Angst, wo du weißt, da ist ein Trauma? Dann mit jemandem zusammenarbeiten und möglicherweise auch tatsächlich sagen, in diesen kalten Pool springe ich jetzt rein und lasse mein System das aufarbeiten. Ja, das ist das, was man, für die, die es kennen, beim holotropen Atmen beispielsweise macht, dass man da tatsächlich bewusst in Geburtstraumata reinspringt, um diese aufzulösen, damit die nachher weg sind. Also eine Katharsis zu erleben. Das ist ein guter Prozess, aber wenn ich weiß, dass da so ein, also bildlich gesprochen, so eine Leiche im Keller liegt, dann macht es halt Sinn, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einen noch auffangen kann, der sozusagen einen durch den Prozess durchführt und danach dann eben auch abholen kann. Ja, das würde ich dann nicht alleine machen, zwingend, auch wenn der Prozess auch alleine funktioniert. Ja, wie gesagt, es gibt auch keinen Steinzeitpsychologen, der einem da zwingend geholfen hat. Das klappt auch so, ist aber dann deutlich unangenehmer, als es sein muss. Also wie gesagt, Angst selten, aber sozusagen, wenn die Frage aufkommt, wird vermutlich dann ein Gefühl von Angst hochgekommen sein. Dann forschen, wo kommt es nach? Es ist nur so ein bisschen so ein Gefühl Angst, so ja, dann ruhig mal durchtauchen, aber im Zweifel dann mit einem Profi zusammenarbeiten.
Ja, Dirk, ich glaube, das war auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Manchmal ist es dann doch so, dass es, glaube ich, ganz gut ist, sich einen Profi an die Seite zu holen, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ein paar Sessions mit jemandem zusammen, damit ich einfach das Erleben vielleicht mal habe und dass ich weiß, letztendlich dient es ja auch dazu, um eine Ressource aufzubauen in mir, wo ich dann weiß, okay, jetzt habe ich das vielleicht schon mal durchlebt, mich hat jemand begleitet. Und wenn das jetzt, wenn ich jetzt alleine das mache, die Übungen mache, dann weiß ich, okay, ich habe die Ressource und ich habe alles, was ich brauche, um da durchzugehen.
Ja, das Spannende ist bei solchen, also wo wir jetzt ja gedanklich sind, wenn wir an so einem konkreten Thema arbeiten, ist ja tatsächlich das Spannende, dass wenn ich mit einem Profi arbeite und in diesen Prozess reingehe, dass das System ja dieses Trauma dann idealerweise und in den meisten Fällen eben auch auflöst. Was dann bedeutet, dass ich, wenn ich in späteren Sessions unter Umständen das alleine mache, ja gar nicht mehr in das Trauma reingehe, weil dann dieses Ende da. Ne? Das wäre sozusagen, dass ich arbeite jetzt mal mit jemandem den großen Klops ab, ja, und dann habe ich das Trauma weg und dann kann ich mich halt in diesem normalen kleinen Bären in Form von E-Mails, die auch dann immer noch kommen, auch wieder weiter beschäftigen, ohne dass ich jetzt in ein dann ja eben schon nicht mehr vorhandenes Trauma dann reinflutsche. Ne? Das wäre auch sowas mit dem Profi, die schwierigen Sachen, ja, wenn ich sozusagen den Hügel hier vorne 100 Meter hochgehe, ja, das kann ich auch noch alleine machen. Mount Everest nehme ich mir einen Sherpa mit, ja, das macht halt Sinn. Und wenn der Mount Everest in mir ist, dann auch da einen Sherpa mitnehmen und sowas. Wenn es halt wirklich nur kleine Hügelchen sind, dann ruhig selber machen, das geht schon.
Genau. Ja, lieber Dirk, ich glaube, wir sind soweit durch für den Augenblick. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für die Session hier und einfach vor allem auch für diese praktikablen, einfachen Dinge, die man umsetzen kann, um eigentlich auch das, was wir hier mit dem Event verfolgen, Be Your Own Guru, dass man sich einfach auch dann selber ein Stück helfen kann. Absolut. Ja, vielen Dank dir, lieber Dirk.
Danke fürs dabei sein. Vielleicht sehen wir uns bei YouTube oder irgendwo wieder. In diesem Sinne, schönen Kongress noch.
Genau, danke.
Ciao, ciao.